Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit mir und Martin. Lieber Martin, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Daniel.
Mir fällt auf, dass wir in der letzten Zeit vermehrt morgens aufnehmen.
Ja, damit wir richtig schön frisch sind für unsere Hörerinnen und Hörer.
So sieht's aus. Diesmal allerdings glücklicherweise aus einem etwas bequemeren Ort, nicht aus dem Hotelschrank wie in der letzten Folge. Aber dafür, man kann sich's ja nicht aussuchen, furchtbar erkältet. Frage an dich als meinen Arzt der Wahl. Was ist eigentlich an dem Mythos dieser Frühlingserkältung dran? Gibt's das wirklich oder ist das genauso wie Frühjahrsmüdigkeit und...
Ja, wir haben schon vermehrt jetzt wieder Infektwellen.
Ja.
Das ist halt immer noch, wenn diese wechselhaften Wetter sind, ne? Also wo man dann teilweise draußen ist, dann wieder drin.
Okay, ja, macht Sinn.
Und dann kommt ja noch auch das Thema der Allergien dazu.
Ja, die...
Das ist jetzt die Hochzeit.
Habe ich auch. Pollen hoch 15.
Dann kannst du es dann auch nicht immer so richtig unterscheiden, bin ich jetzt krank oder habe ich eine Allergie oder...
Ja.
Dieses Kratzen am Hals.
Das schneidet sich so, ne?
Ja.
Auf jeden Fall fühlt sich ganz furchtbar an. Man könnte fast von einer Nahtoderfahrung sprechen.
Oh, jetzt übertreibst du aber.
Und das bringt mich mal wieder, dafür bin ich ja bekannt, für die Eleganz der Überleitung zu unserem heutigen Thema. Dem, wie ich finde, sehr, 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 sehr spannenden, mysteriösen und wirklich viele unterschiedliche Bereiche von Wissenschaft bis Spiritualität und Religion abdeckenden Thema Nahtoderfahrung.
Mhm.
Was passiert denn eigentlich in dem Moment, in dem das Leben endet, beziehungsweise im Fall einer Nahtoderfahrung vermeintlich endet, weil diese Menschen haben ja das Glück, zurückzukommen. Also viele, die klinisch tot waren und zurückgeholt wurden, erzählen danach von einem Licht, das sie angezogen hat. Das sind so diese klassischen Stories, die man kennt.
Ja, oder dem Gefühl, über dem eigenen Körper zu schweben, ne?
Richtig. Was kennen wir beide ja auch aus unserem Alltag, aber in anderen Zusammenhängen. Aber auch von so einem inneren Frieden wird berichtet, von einer sonst nicht gekannten Nähe, so einer Konnektivität, dass man sich mit allem verbunden fühlt. Kurzum, man merkt es auch an meinem Gestammel, es wird berichtet von etwas, das man eigentlich kaum in Worte fassen kann.
Mhm.
Dieses medizinische Mysterium, was es ja auch ist, ist es ein Mysterium oder ist es sogar ein Blick in eine andere Dimension, in die Twilight Zone? Heute wollen wir klären, was passiert eigentlich mit uns, vor allen Dingen mit unserem Gehirn, wenn es auf das Ende zusteuert und wir am Ende noch einen U-Turn hinlegen.
Mhm.
Also an euch da draußen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wir haben es gerade auch schon angesprochen, wenn ich an das Thema Nahtoderfahrung denke, habe ich sofort bestimmte Bilder im Kopf. Also dieser Tunnel, der berühmte, das Licht am Ende dieses Tunnels, die Begegnung mit lieben, längst verstorbenen Verwandten zum Beispiel. Das sind ja fast ausschließlich irgendwelche Referenzen, die wir aus der Literatur, aus Filmen und Musik uns zusammenreimen. Also zumindest geht es mir so. Ich möchte euch da natürlich nicht bevormunden. Aber ich gebe zu, ich habe das lange selber eher so als spirituellen Quatsch abgetan. Aber offensichtlich erleben dieses Phänomen ja vollkommen unterschiedliche Menschen, völlig unabhängig von Kultur, Bildung, Religion oder Alter. Und was diese Menschen erzählen, das macht mich so ein bisschen stutzig, ähnelt sich erstaunlicherweise sehr. Mal Butter bei die Fische, erzähl mir doch mal, wie du dazu stehst.
Ja, also genau das, was du sagst, macht das ja auch so faszinierend, ne?
Mhm.
Als Mediziner begegnet man immer wieder solchen Berichten, also meist nach Reanimation oder aber auch schweren Unfällen.
Mhm.
Und das sind nicht immer Einzelfälle, das hört man schon häufiger mal, ne? Dass man dann halt auch solche Geschichten erzählt bekommt. Also die moderne Medizin schaut da ja heute ganz anders hin als noch vor 20 Jahren. Also jetzt nicht dieser spirituelle Charakter dahinter, sondern eher, dass man versucht, das wirklich dann auch fachlich zu erklären, was da mit dem Menschen, mit dem Körper passiert, mit dem Gehirn passiert.
Was sicherlich auch mit den Fortschritten im Hinblick auf die Erkenntnisse, Zusammenbau, Funktionsweise des Gehirns zu tun hat und auch den Möglichkeiten der Bildgebung, denke ich, ne?
Mhm.
Okay, also Zeit, den Blick auf diese feine Grenze zwischen Leben und Tod zu richten, Martin. Ich würde gerne mit der ersten konkreten Frage starten. Was sind Nahtoderfahrungen und wie häufig kommen sie überhaupt vor? Was genau versteht man also medizinisch auch unter einer Nahtoderfahrung? Da würde es mich freuen, wenn du uns vielleicht mal aufklärst.
Also Nahtoderfahrung, abgekürzt NTE.
Ja, ja, alles, fast alles.
Wieder eine Abkürzung. Mhm. Sind außergewöhnliche Bewusstseinszustände, die Menschen in lebensbedrohlichen Situationen dann erleben. Mhm. Das kann bei Herzstillstand, starkem Blutverlust oder auch während einer OP unter Vollnarkose sein. Mhm. Und typisch sind das Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen und beispielsweise die Situation von oben zu betrachten.
Mhm. Sprachen wir gerade schon drüber, ne?
Ne? Dann ein Tunnel mit Licht am Ende. Mhm. Ja, das ist das, was du auch vorhin schon erzählt hast. Dann auch zum Beispiel Rückblicke aufs eigene Leben, die berichtet werden.
Ja.
Begegnungen mit Verstorbenen. Und ganz oft ein Gefühl von Frieden, Zeitlosigkeit und dass man eins mit allem ist, ne? Also so ein wohliges Gefühl, was dann auch berichtet wurde.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt ja schon sehr nach etwas überwiegend spirituellen, nicht greifbaren. Ne?
Ja, genau.
Also die wiederkehrenden Muster können ja sicherlich auch einen Einfluss auf die Schilderung anderer Betroffener haben, oder?
Ja, ich habe noch nie einen Menschen mit einer derartigen Geschichte kennengelernt, ne?
Also muss okay, ich sagen. Also auch noch nie, ich dachte vielleicht in deiner Zeit auf der Palliativstation, dass du mal irgendwie vielleicht ein Gespräch hattest mit jemandem, der sowas schon mal erlebt hat?
Also
wenn du nochmal richtig überlegst, nochmal richtig so kramst
also
in deiner Erinnerung?
Also wir haben ja immer verschiedene Patienten, die natürlich im Sterben liegen. Mhm. Das sind dann halt so ganz starke Situationen, ja, wo man dann halt auch merkt, da tut sich was, da verändert sich ein Körper und so weiter. Du hast dann jetzt nicht unbedingt dann immer so diese Kommunikation. Ne?
Ist nicht dasselbe, ne? Also ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt wirklich klinisch tot bist in dem Moment oder ob du in diesem, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, in diesem natürlichen Sterbeprozess dich befindest.
Wobei da viele Patienten auch schon dabei waren, die dann halt relativ zufrieden auch dann einschlafen, ne? Und dann halt dann auch zufrieden die Welt quasi verlassen.
Das ist schön. Das gibt
aber wo ich das schon, wenn ich drüber nachdenke, gehört hatte, nach zwei Reanimationen, damals in meiner Notfallmedizinzeit, wo dann schon berichtet wurde, also halt auch diese Themen, dieses Licht, das gesehen wurde und auch dieses Gefühl von Frieden, Zeitlosigkeit, ne? Das, was ich vorhin berichtet habe. Das habe ich schon auch aus Erzählungen mal gehört.
Das ist spannend.
Aber mich noch nicht dann quasi mit jemandem ausgetauscht darüber, relativ lange, der das durchlebt hat.
Sag mal, und diese Erlebnisse, das hast du ja auch schon angedeutet, die ähneln sich ja, ne? Gibt's da irgendwie?
Also selbst Kinder berichten davon, obwohl sie kulturell noch kaum geprägt sind. Das ist halt das Interessante und die Erlebnisse ähneln sich halt auch weltweit. Also wenn man dann in der Literatur guckt, da wird schon immer das gleiche Bild irgendwie beschrieben.
Aha. Das mit den Kindern, was du gerade sagst, finde ich wirklich spannend, weil das natürlich wirklich so ganz unkorrumpierte und ungefilterte Wesen ja sind. Mhm. Es gibt ja auch diese, wie ich finde, sehr gruseligen Beispiele, wo Kinder dann auch irgendwie so berichten, so ganz selbstverständlich, ja, da sitzt Oma und Oma ist aber seit 3 Jahren tot. Mhm. Wo man ja auch in diesen Grenzbereich kommt, so zwischen dem, was wir uns häufig einreden, dass wir alles naturwissenschaftlich erklären können und diesem, ja, dieser Welt dahinter, ne, von der wir nicht genau wissen, ob es sie gibt. Mhm. Wie viele Menschen, Martin, hast du dazu Zahlen? Mhm. Erleben denn sowas tatsächlich, so eine Nahtoderfahrung?
Ja, das ist ganz spannend, weil in der Vorbereitung auch auf die Folge, das habe ich auch nochmal in der Literatur geguckt und da ist es tatsächlich so, dass rund 10-20% der klinisch toten Patientinnen berichten von genau diesen Erfahrungen, die wir vorhin geschildert haben.
Okay.
Also in einer bekannten niederländischen Studie, die auch relativ hochrangig in Lancet publiziert wurde, waren es sogar 18 von 344 reanimierten Patienten.
Okay.
Und das betrifft nicht nur Herzstillstände, sondern auch Geburtstraumata oder Narkosezwischenfälle oder Unfälle. Die kommen halt auch ähnliche Berichte vor, ne?
Ja, also Geburtstraumata wären halt auch irgendwie, ja, was gibt's da alles? So eine Sepsis, ne? Tritt ja manchmal auf.
Große Blutverluste zum Beispiel, ne?
Ja, ja, ja. Wie kannst du dir selber denn solche Sinneseindrücke oder, um es etwas mystischer zu formulieren, solche Erinnerungen aus der Zwischenwelt als Mediziner erklären? Also bei dir schlagen ja auch zwei Herzen wahrscheinlich in einer Brust. Du bist ja jetzt nicht nur Mediziner, sondern du hast ja auch nochmal deinen eigenen Blick auf Dinge. Aber mich würde vor allen Dingen deine Sichtweise als Arzt da interessieren, welche organischen Ursachen zum Beispiel können denn diesen derartigen Phänomenen zugrunde liegen? Also jetzt neben diesen Auslösern, die du ja gerade schon genannt hast.
Also ja, also für mich als Arzt spricht vieles für eine biologische Grundlage, also Hypoxie, also Sauerstoffmangel, kann ja das limbische System und den Temporallappen übererregen. Und diese Hirnregionen sind ja für Emotionen, Erinnerungen, aber auch für spirituelles Erleben verantwortlich. Mhm. Und zusätzlich kommt es zur Freisetzung von Neurotransmittern wie Glutamat oder Endorphine, die ausgeschüttet werden und dadurch dann halt auch natürlich bestimmte Gefühlsregungen dann auch noch deutlich unterfüttern können. Ne?
Pushen oder verstärken. Mhm. Ist tatsächlich Glutamat, ja? Heißt das so? Wie das Natriumglutamat, das man beim Chinesen auf die Nudeln gestreut kriegt?
Genau.
Okay, das, was du gerade schilderst, erinnert mich ein bisschen an zwei Folgen, die wir ja schon aufgenommen haben. Das eine ist die, wie ich finde, ein bisschen Werbung in eigener Sache, sehr hörenswerte Folge zum Thema Mutproben, gefährliche Mutproben. Aber auch die Folge, die ich auch sehr spannend finde, zum Thema Sexunfälle, die noch gar nicht so alt ist.
Autoerotische Techniken.
Genau, also ja, tatsächlich, die ja leider dann auch manchmal schiefgehen, ne?
Ja, Sauerstoffmangel haben wir ja drüber gesprochen, ne? Um dieses High dann auch zu erleben.
Genau, da schließt sich zumindest bei Keith Carradine, bekannt aus Kill Bill, ja auch der Kreis zu meinem Erlebnis im Hotelschrank. Nur habe ich das Glück gehabt, es zu überleben. Ich musste darin nur einen
Podcast aufnehmen
und das
hast kein Seil gefunden.
Und hab das ohne Gürtel um den Hals gemacht. Gemein. Ihr seht uns das bitte nach. Also sprechen wir deiner Meinung nach doch dann eher von Biochemie als von so einem Kurztrip ins Jenseits.
Ja gut, vielleicht ist es beides, ne? Also wer weiß. Medizinisch lassen sich halt viele Phänomene auch erklären, aber das subjektive Erleben bleibt trotzdem tief und prägend auf die Betroffenen, ne? Und wie heißt es so schön? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde.
Ja, absolut. Viele Betroffene berichten ja auch, dass sie nach so einer Nahtoderfahrung anders durchs Leben gehen. Also beispielsweise mit weniger Angst, einer größeren Gelassenheit, aber auch einem gesteigerten Bedürfnis nach Sinnsuche und mehr Mitgefühl.
Ganz genau.
Das finde ich ganz interessant, weil das erinnert mich jetzt wiederum an diesen Film, den es mal gab. Ist jetzt nicht unbedingt gekoppelt mit einer Nahtoderfahrung, aber erinnerst du dich noch an den Film Unbreakable mit Bruce Willis, wo der auch so eine extreme Erfahrung macht? Ich glaube, der sitzt in einem Zug, der verunglückt und ist der einzige Überlebende und hunderte von Menschen sterben dabei. Und der hat danach einfach so, der hat keine Angst mehr. Also der hat einfach, der geht einfach danach durchs Leben und denkt, ihm kann nichts passieren. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes unzerbrechlich, unbreakable.
Wie ganz siehst genau, du das? Also manche finden ja sogar durch das Erlebnis ihre Berufung oder verändern ihr gesamtes Leben. Ne? Also sie kennen dann etwas durch ihre Nahtoderfahrung, wie profan dann das bisherige Leben dann auch erscheint. Und das kann dann natürlich auch die Sehnsucht nach einer inneren Reise auslösen, die man beispielsweise angeleitet durch einen spirituellen Mentor dann beginnt. Also das machen ja auch einige. Also gibt es ja ganz kuriose Geschichten. Ne?
Ja.
Oder andere verlassen vielleicht den Pfad des reinen Egoismus, dem klassischen Karrierestreben dann auch und entwickeln stattdessen den tiefen Wunsch, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, dann Menschen zu helfen. Ja, dann etwa als Sterbebegleiterin oder Mitarbeiter in einem Hospiz dann auch zu arbeiten. Insofern kann eine Nahtoderfahrung viele auch durchaus positive Effekte für die Betroffenen dann haben.
Ja, das klingt ja fast so schön, um wahr zu sein. Also da wünscht man sich ja fast schon makabererweise so eine Nahtoderfahrung, wenn das auch so positive Effekte haben kann. Aber ich kann mir vorstellen, ne, wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Es gibt doch sicherlich auch negative Folgen von Nahtoderfahrungen, Martin.
Ja, vollkommen richtig.
Jetzt mal rausholen.
Und auch gut, dass du es erwähnst, denn wir wollen hier natürlich nicht den Eindruck vermitteln, als wäre ein solches dramatisches Ereignis nichts anderes als eine Startrampe zu einer positiven Transformation. Ne?
Ja.
Also die dunkle Seite einer Nahtoderfahrung sind eine Vielzahl von psychischen Problemen, die auftreten können, darunter auch die bereits in anderen Episoden von uns und auch in unserem Buch ausführlich beleuchtete posttraumatische Belastungsstörung, ne? Aber auch Angstzustände und Depressionen können Folge einer Nahtoderfahrung sein. Mhm. Und darüber hinaus können spirituelle Krisen, also selbst in ihrem Glauben gefestigte Menschen ins Wanken bringen und im schlimmsten Fall dann auch in tiefe Krisen stürzen. Also insofern ist das nicht alles nur positiv.
Also du sagst jetzt gerade selbst in ihrem Glauben gefestigte Menschen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass gerade die in ihrem Glauben gefestigten Menschen, und da reden wir jetzt ja nicht nur zwangsläufig nur von Religion, sondern es könnten ja genauso gut auch Wissenschaftler sein, die ins Grübeln kommen und die das total aus der Bahn wirft, weil sie so eine Erfahrung machen, die sie sich vielleicht nicht mit irgendwelchen biologischen, zerebralen Ausnahmezuständen erklären können, ne? Interessant.
Genau. Ja.
Du hast unser Buch erwähnt. Kurze Information, kurzer Werbebreak. Ich glaube, jetzt im Mai erscheint die Taschenbuchausgabe für all die Menschen, die es gewagt haben, bisher das Buch noch nicht zu lesen. Und die ist auch nochmal etwas günstiger und natürlich, wie der Name schon sagt, Taschenbuch. Etwas handlicher, perfekte Lektüre für unterwegs, für Frühlingsausflüge mit dem Fahrrad ins Grüne und Urlaub und Strand und so weiter und so fort. Das war der Werbebreak. Martin. Jetzt muss man, glaube ich, nicht besonders medizinisch bewandert sein und ein abgeschlossenes Studium mitbringen, um auf den Gedanken zu kommen, dass das, was da passiert in diesem Prozess, größtenteils neurologisch motiviert ist, richtig?
Mhm.
Was passiert denn neurologisch in diesem Prozess des Sterbens, der diese Nahtoderfahrung ja letztlich auslöst? Kommen wir doch mal zu einem weiteren wichtigen Aspekt. Also das ist für mich fast also so ein bisschen auch gewissermaßen der Kern fast schon der Folge. Was läuft konkret im menschlichen Gehirn ab, wenn jemand stirbt und zurückkommt?
Also zunächst wichtig, der Tod ist ja kein Ein- oder Ausschalter. Mhm. Also das Sterben ist vielmehr ein biologischer Prozess. Beim Herzstillstand stoppt die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn innerhalb weniger Augenblicke. Und schon nach 10 bis 20 Sekunden verlieren die Nervenzellen ihre elektrischen Potenziale.
Okay.
Und die Hirnaktivität beginnt zu sinken. Aber dies geschieht nicht linear.
Okay. Hm? Also es ist nicht einfach zack aus, Game over.
Nee. Und das ist das Interessante. Etwa 30 Sekunden nach dem Kreislaufstillstand zeigen EEGs, also die Hirnstromableitung, ne, eine kurze Phase hochfrequenter Aktivität.
Mhm.
Vor allem
wie so eine Supernova
bei
einem Stern, der explodiert. Ne? Hm.
Und diese Frequenzen sind typisch und signifikante Indikatoren für das Bewusstsein, also die Erinnerung und auch die Selbstwahrnehmung. Mhm. Besonders bemerkenswert, sie sind synchronisiert, also geordnet und nicht chaotisch, ne? Wie man es vielleicht in einem Ausnahmezustand erwarten würde, sondern sie sind synchronisiert.
Okay, also so ein letztes konzertiertes Feuerwerk des Gehirns oder vielleicht sogar der berühmte Film des Lebens, der abläuft, bevor dann der letzte Vorhang fällt.
Ja, das ist interessant, ne? Das vielleicht nochmal wirklich, vielleicht ist es eine Zusammenfassung oder.
Ja. Sind denn bestimmte Areale des Gehirns? Wir sprachen vorhin ja auch über die Bildgebung. Sind da bestimmte Bereiche des Gehirns besonders aktiv in diesem Prozess?
Also zum Beispiel der präfrontale Kortex, in dem das Ich-Gefühl zu Hause ist, spielt eine Rolle. Das lymphische System, also was ja auch zuständig ist für die Emotion.
Ja.
Dann aber auch der visuelle Kortex, also der optische Sinneseindrücke, wie beispielsweise die Tunnelbilder produzieren kann oder könnte.
Ja, ja.
Von denen Menschen mit Nahtoderfahrung ja häufig auch berichten.
Ja, okay, interessant.
Und dann halt der sogenannte Gyrus Cinguli, der besonders empfänglich ist für das spirituelle Erleben.
Ach krass, okay.
Und unterstützt werden diese zerebralen Prozesse von starken biochemischen Reaktionen, also wie einer Glutamatüberschwemmung und der massiven Ausschüttung von Endorphinen und Serotonin. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. und sogar DMT, ein psychedelischer Stoff, ja, der in der Zirbeldrüse quasi gebildet werden kann, steht im Verdacht, eine Rolle im Zusammenhang mit den eindrucksvollen Erfahrungen während eines Nahtoderlebnisses zu spielen.
Also Halluzinationen löst das ja aus, ne? Das
ist ja, genau. DMT ist die Abkürzung für Dimethyltryptamin, also eine natürlich vorkommende halluzinogen wirkende Substanz.
Da macht es, wenn ich mal ganz kurz sagen darf, tatsächlich Sinn mit der Abkürzung, ne?
Ja, genau.
Okay, halluzinogen also, wirkende Substanz.
Ja, die auch in etlichen Tieren, Pflanzen, aber auch im menschlichen Organismus als Stoffwechselprodukt entsteht.
Okay.
Und das Tryptamin-Alkaloid, ist ein wirkungsvolles Psychedelikum, wirkt aber auch als Droge, also wird aber auch als Droge geraucht, ne?
Okay.
Geschnupft oder sogar injiziert, um das Gefühl hervorzurufen, mit einer Gottheit oder anderen nicht physisch manifestierten Wesen in Verbindung zu treten oder das gesamte Universum, ja, wenn man es mal so ein bisschen übertrieben darstellt, zu erfassen und zu durchschauen. Mhm. Also das ist wirklich ein relativ starkes Psychedelikum, was dann halt auch wirklich diese verschiedenen Sinneseindrücke dann auch vermittelt. Ne? Mhm. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das halt auch eine relativ große Rolle spielt bei diesen Nahtoderlebnissen.
Mhm. Klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Drogenrausch, Traum und Transzendenz. Ne?
Und genauso wird es auch beschrieben, aber leider muss ich als Arzt mal wieder der Überbringer ernüchternder Tatsachen sein.
Wie so oft?
Ja, wie so oft. Denn diese Nahtoderfahrung, dem muss man einfach auch ein bisschen dieses Mystische nehmen.
Mhm.
Denn der oft erwähnte Tunnel ist aus medizinischer Sicht keine verheißungsvolle Passage ins Jenseits, sondern entsteht höchstwahrscheinlich durch die absterbenden Nervenzellen in der Retina, besser bekannt als die fürs Sehen zuständige Netzhaut des Auges.
Okay.
Während die außerkörperlichen Erfahrungen Sterbender durch eine Enthemmung der Gehirnareale entstehen, die für das Körperschema zuständig sind.
Ach Martin, jetzt bist du wieder so total Arzt gerade, ne? Also das heißt, das Körperschema, diese Enthemmung der Gehirnareale, die wir ja gerade auch ein bisschen noch eingängiger und detaillierter beschrieben haben, beziehungsweise du beschrieben hast, das wäre zum Beispiel dieses Verlassen des Körpers, könnte man sagen, ne? Dass man einfach dieses Gefühl hat, da passiert irgendwas, man löst sich von seinem physischen, von seiner physischen Hülle. Das erklärt einiges, ne? Aber ich lasse dich da nicht so schnell raus, das erklärt nicht alles. Also es gibt ja Menschen, die von ganz handfesten Sinneseindrücken sprechen, wenn sie reanimiert werden. So konnten manche zum Beispiel auch Gespräche des um ihr Überleben bemühten medizinischen Personals korrekt wiedergeben. Also was wurde bei der Reanimation besprochen? Sie konnten teilweise Details des OPs oder des Raums, des Reanimationsraums, Ortes beschreiben, in welchem sie sich zum Zeitpunkt dieses Vorfalls befanden. Kommen wir also zur dritten und letzten Frage dieser Folge. Was sagen Wissenschaft und Philosophie denn zu diesen Berichten, diesen handfesten Berichten? Also in der Wissenschaft gilt ja, correct me if I'm wrong, was sich nicht messen lässt, ist einfach schwer einzuordnen. Doch gibt es ja, wie gesagt, Erfahrungsberichte, in denen Menschen während des klinischen Hirntods angeblich exakt wiedergeben konnten, das habe ich gerade schon gesagt, was im OP-Saal passiert ist, obwohl sie nachweislich keine messbare Hirnaktivität hatten. Das musst du mir jetzt mal erklären, Martin.
So, und da bin ich jetzt raus, denn medizinisch gibt es dafür keine klare Erklärung. Ja, also manche vermuten Erinnerungsreste, andere halten es für Halluzination. Aber es gibt Grenzfälle, bei denen selbst Skeptiker ins Grübeln kommen.
Skeptiker wie du. Ne?
Und genau ich finde es spannend. Also das ist ja ein spannendes Thema. Ne? Und manchmal muss man einfach auch sagen, es gibt für viele Sachen einfach keine Erklärung.
Also das ist das Schöne an unseren Gesprächen, finde ich, dass du diese Offenheit hast und nicht sozusagen das alles schwarz-weiß siehst und sagst, also totaler Quatsch, also tut mir leid, das ist ja nur die Retina. Sondern dass du durchaus auch immer noch diese Möglichkeiten mit in Betracht ziehst. Ich wollte dir jetzt auch mal ein Kompliment machen.
Oh, vielen Dank. Sonst jetzt fühle ich mich gleich besser.
Sonst immer nur von mir irgendwie hier gequält wirst. Also, wie so oft, wenn man an so einem Scharnier sich befindet, wo man nicht genau weiß, okay, was ist das Problem? Wieso kann ich das nicht naturwissenschaftlich erklären mit Biologie, Chemie, Physik? Da kommt ja häufig dann die Philosophie ins Spiel, ne? Also die klassische Frage, was ist eigentlich das Bewusstsein? Ist es nur ein Produkt des Gehirns oder existiert es unabhängig davon? Die materialistische Sicht sagt ja, wenn das Gehirn aus ist, also nicht mehr funktioniert, dann ist eigentlich auch das Ich weg. Aber jetzt habe ich mal nachgeguckt. Ich hoffe, das stimmt alles. Der Philosoph David Chalmers stellt eine andere Frage, die ich sehr wichtig finde. Und die lautet, wie kann denn aus bloßer Materie subjektives Erleben entstehen?
Tja, und diese Frage bleibt offen. Auch wenn wir menschliche Hirnaktivität messen können, also das individuelle Erleben jedes Menschen bleibt selbstverständlich subjektiv. Und vielleicht ist das ja auch eines der letzten großen Rätsel der Menschheit. Also man muss ja vielleicht nicht unbedingt alles erklären. Also Faszinosum und zugleich Auslöser unserer Angst vor dem Ungewissen oder vor den Konsequenzen des eigenen Handels in diesem Leben.
Ne? Stichwort jüngstes Gericht. Und ja, man kann ja da sich auch nochmal die unterschiedlichen Konzepte der einzelnen Weltreligionen anschauen.
Ganz genau, ja.
Ja, für mich ist das, ja, wie für dich ja wahrscheinlich auch, in erster Linie einfach eine zutiefst menschliche Frage. Ne? Also ist das Licht am Ende des Tunnels nur reine Natural Science oder vielleicht doch ja so ein Sneak Preview, so ein Teaser, Trailer, ein Vorgeschmack auf etwas Größeres, was da vielleicht noch kommen mag?
Tja, das bleibt offen.
Okay.
Ja, also was wir mit Sicherheit sagen können, das Gehirn gibt im Sterbeprozess noch einmal alles, um Sinn, Identität und auch Orientierung aufrechtzuerhalten. Es ist kein dunkles Ende, sondern ein hochkomplexer Übergang.
Ah, das hast du schön gesagt. Und das ist vielleicht auch genau der Trost, den wir aus der Wissenschaft ziehen können. Dass am Ende, ob biochemisch oder spirituell, etwas um uns bleibt, das miteinander verbunden ist, in sich schlüssig, aber vor allem auch ruhig und friedlich, hoffentlich. Das gilt natürlich nicht für jeden, aber das ist das, was wir uns alle wünschen. Also, zumindest eines ist mir in unserem Gespräch klar geworden. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Und das, finde ich, sollten wir auskosten und genießen.
Gerade jetzt so im Frühling, im beginnenden Sommer dann.
Ja, und dafür braucht man auch kein Carpe Diem Wandtattoo am Wohnzimmer, finde ich.
Nee.
Das war Mückes Mikromedizin. Das Mikro steht für das Mikro, in das wir sprechen, aber auch für das Mikroskop, mit dem wir uns die Medizin in Miniatur anschauen und ins Detail gehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, was uns sehr freuen würde, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir freuen uns immer sehr über eure Wertschätzung.
Ganz, ganz wichtig, bleibt neugierig und für diese Sendung natürlich auch und im Leben lebendig.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Dann könnt ihr nämlich auch noch die neuen Folgen hören. Das bringt mich aber noch zu einer kleinen Information. Erstmal eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Wir werden eine 6. Staffel, für alle, die sich fragen, warum hören wir denn Esther gar nicht mehr, wird eine 6. Staffel geben von Unglaublich Krank. Die werden wir im Sommer, Spätsommer wahrscheinlich aufzeichnen. Natürlich, wie ihr euch denken könnt, müssen wir dafür einiges recherchieren. Und deshalb werden wir auch nochmal eine kleine schöpferische Pause machen, die nach dieser Folge beginnt. Und aber grämt euch nicht. Erstens gibt es ja bestimmt noch ganz viele Folgen, die ihr nicht gehört habt, die ihr jetzt mal nachhören könnt. Und wir freuen uns aber schon jetzt darauf, auf unser Comeback, was dann bald stattfindet. Gut, Martin, ich danke dir sehr für diesen morgendlichen, ja, für so eine frühe Stunde eigentlich fast zu schon schweren und massiven Talk, den wir hier gerade hatten miteinander, und freue mich auf unser nächstes Treffen.
Ich freue mich auch sehr, und nach so einem Talk kann man aber auch die Sonnenstrahlen heute ganz anders nochmal wahrnehmen, finde ich.
Absolut. Carpe diem.
Genau.
Ciao, mein Lieber.
Mach's gut. Ciao, Daniel.
Ciao, ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.